Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Gut Abgehangen. Es ist wieder Dienstag und eine weitere, ein Fakt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist Wahnsinn, es ist unglaublich. Normalerweise ist es nämlich so, dass wir Gut Abgehangen getrennt voneinander aufnehmen. Aber es ist dieses Mal wieder so, wie in guten alten Zeiten. Wir sitzen zusammen, gemeinsam auf dem Sofa. Wir, das ist aller frei.
Und Max, ich sehe
den Ball. Genau.
Und an der Stelle möchte ich gleich sagen, du hast einen schönen Blick, oder? Muss man sagen.
Traumhaft. Wir haben hier einen Traum. Und ich möchte gleich mal eine große Hängi-Frage beantworten. Ja, du hast wirklich einen Maulwurf im Garten.
Genau,
Alter.
Das wollte ich nämlich ansprechen. Wenn du aufstehst, weißt du, wie viele Hügel das sind?
Warte, ich zähle jetzt mal. Ich stehe auf.
Nein, das kannst du nicht zählen.
Ich kann das nicht zählen. Moment, wir nehmen jetzt den Recorder. Ich habe einen mobilen Recorder. Wir gehen jetzt bei dir auf die Terrasse. Mach die Tür auf. Wir haben Socken an. Scheißegal. Mach die Terrasse. So, mal weg. So, Tür. Allah, mach die Tür auf. Jetzt stehen wir hier auf der Terrasse draußen hier im wunderschönen Alpenland.
Ja. Bis da nach hinten.
What the fuck? Ohne Scheiß. Dein Vorgarten sieht aus wie der Strand der Normandie am D-Day. What the fuck, Alter?
Aber weißt du warum? Weil die Leute gesagt haben, ja, mach ihn nicht weg, lass ihn doch, der ist auch ganz friedlich. Er hat alles voll gemacht.
Alter, Leute, wirklich ohne Scheiß. Also der Garten wurde mindestens zu 60% von diesem Maulwurf zerstört einfach. Also,
eingenommen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Leute, ich bin noch nicht mal bei 20% der Fläche und ich bin bei 30 Maulwurfshügeln.
Krass, oder?
Wahnsinn, lass uns wieder rein.
Ja, wir gehen wieder rein, ist arschkalt.
Es wäre so lustig, wenn der Maulwurf jetzt drin wäre und uns ausgesperrt hätte. Und dann einfach so vor der Terrassentür steht. Ja.
Ich habe, also mein Plan ist ja wirklich, weil ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen, weil auf einmal dachte ich mir so, vielleicht hat der Babys, es ist Winter. Und dann dachte ich mir so, weißt du was, okay, ich lasse diesen Maulwurf, aber im Sommer werde ich einfach so oft, weil ich mache oft Sport draußen, so viel Lärm machen, dass ich hoffe, der geht. Aber der hat einfach einen Hügel nach dem anderen gebaut.
Ich hätte nicht mal im geringsten Mitleid. Nicht mal im geringsten. Guck dir mal deinen Garten an. Der ist einfach vollkommen im Arsch.
Ja, weil ich frage mich so, das müssen ja viele sein. Das kann doch nicht einer gewesen sein.
Die machen das in Schichtarbeit.
Ich glaube auch.
Ich sagte das. Die haben da so eine Stechuhr unter der Erde, wo der eine seine Karte reißt. So, jetzt grabe ich ein bisschen weiter.
Weil weißt du warum? Was ich nicht verstehe, ja? Das ist ja der Ausgang, ja? Wie viele Türen brauchst du denn?
Oh ja, klar.
Nimm doch einfach einen und wir sind glücklich.
Ja.
Aber er hat einfach 30 Türen gemacht quasi.
Ich glaube, der Maulwurf gräbt sich raus. Aus deinem Garten gräbt er sich raus. Dann geht der richtig hart saufen. Und auf dem Rückweg findet er den Eingang nicht mehr. Und dann gräbt er einfach eine neue Tür, glaube ich.
Jedes Mal.
Der ist einfach, du hast einfach einen Besowski.
Ich glaube auch, ja.
Alter, das ist aber wirklich viel.
Ja, deswegen, ich feiere das ja ein bisschen, dass ich das habe. Aber jetzt, wo der Frühling kommt, das wird nicht so bleiben.
Ja, was hast du was vor?
Ja.
Lass mich raten, du willst das Pferd vom Nachbarn dressieren.
Auf Maulwürfe. Ich weiß nicht alles schon. Heute Morgen war wieder ein Reh in meinem Garten. Und das hatte aber so ein bisschen Hörner. Und dann habe ich gemerkt, dass ich sehr wenig Ahnung habe, weil mein erster Gedanke war, oh, ein Hirsch. Und dann war mein zweiter Gedanke, nee, du bist ziemlich dumm, das ist kein Hirsch. Ja. Ja. Wie nennt man ein Reh, das Geweih hat? Trotzdem Reh, oder? Weil ein Hirsch ist doch was anderes.
Ziege.
Ich merke schon, wir sollten einfach nicht über Tiere reden, ja? Aber, oder? Ein Reh ist einfach ein männliches Reh, hat Hörner dann einfach.
Ja, weiß ich doch nicht, Alter.
Ja, keine
Ahnung.
Ich
rede doch nicht mit, wenn mir ein Reh auf Tinder überwählt, swipe ich weiter. Weißt du, ich setze mich damit nicht auseinander. Ich habe doch keine Ahnung.
Ja, selbst wenn jetzt hier ein Einhorn rumlaufen würde, ich wäre so, ja, kann halt sein, ist halt so.
Ich find's einfach weird, wir reden hier von deinem Garten. Ja, und dein Garten, ich sehe in deinem Garten, und ich sehe da mehr Tierspuren als letzte Woche im Kölner Zoo, als ich da mit meiner Tochter spazieren gegangen bin.
Wenn so ein Erdmännchen, das wäre geil.
Oh, Erdmännchen. Ey, ohne Scheiß, wenn Erdmännchen in Deutschland leben würden, Deutschland würde im internationalen Ranking einfach so nach oben schießen, ey.
Ich finde, die Erdmännchen machen alles besser.
Ja.
Ja, man fühlt sich gut, wenn Erdmännchen in der Gegend sind.
Ja, weil die sind so klein und so und die gucken auch. Ich finde das auch geil, die checken immer. Das sind so soziale. Erdmännchen sind richtige Bros.
Ja. Ja. Und dann pfeifen die doch so, wenn irgendwas ist.
Ja, stimmt, genau. Ich finde geil, dass dann immer so, die stehen dann so auf und checken dann so am Horizont, ob irgendwie ein Schiff kommt oder irgendwie sowas. und gucken das immer so. Und deswegen, ich find Erdmännchen sind richtig geile soziale auch, wirklich, Tiere.
Ja. Also ich habe auch davon sehr wenig Ahnung, aber vom Gucken her toll.
Wie nennt man ein männliches Erdmännchen mit Hörnern? Ich habe keine Ahnung.
Ja, ich habe auch keine Ahnung.
Unsere Tour läuft hervorragend.
Ja, Hamburg ist ausverkauft.
Hamburg ist voll, ja.
Vom jetzt schon, wenn du überlegst.
Jetzt schon, also ja. Da sind wir im Juli.
Und wir sind irgendwie vor 2 Wochen oder so im Vorverkauf.
Ja.
Also danke dafür.
Danke, liebe Hengis. Und das ist schon, wenn ich mal überlege, also, dass ein Gig wirklich über ein halbes Jahr vorher ausverkauft ist. Also das ist für mich auch eine neue Erfahrung. Also ich kenne, dass man ausverkauft hat, das hat man jetzt schon, auch so gerade jetzt wir beide jetzt so aktuell, wir sind ja sehr erfolgreich jetzt.
Wie du das sagst, Leute, jetzt habe ich sie nicht gesehen, er hat sich gerade geschämt. Ja. Also, oh ja, ich bin ja, läuft ja gut.
Na, läuft ja gut, auch läuft wegen gut. Euch, wegen den Hengis, ja, läuft es halt auch sagen. Gut, das ja. Muss man einfach mal ganz ehrlich sagen, ohne euch wären wir nichts.
Ja.
Und das ist jetzt wirklich eine neue Erfahrung, so dass man sagt, so man gibt was in den Verkauf und Menschen freuen sich so sehr drauf, dass sie schon irgendwie ein halbes Jahr vorher sagen, ich muss da hin. So, und das ist schon geil.
Also ich finde, man merkt halt schon so, also generell, jetzt wir beide als Künstler, dass man halt nochmal einen Schritt gemacht hat irgendwie. Also, und auf einmal ist man so, wie nennt man das, öffentliches Interesse. Also Leute freuen sich richtig hart, kurz zu einer Show zu kommen. Und ist so, weil wir angefangen haben, du fängst ja an als Comedian und du bist ja froh, dass einfach jemand da ist.
Ja.
Und du gehst so irgendwo in Bumshausen auf die Bühne.
Ja, Bumshausen.
Irgendwo in einem Wirtshaus, hinten haben die so ein Licht aufgestellt und kommst so hoch und sagst, ja, ich bin jetzt der und der. Und das ist jetzt vorbei. Also weißt du, dieses... Du musst nicht mehr sagen, du bist der und der. Mm. Allein wenn hinter der Bühne dein Name fällt, also so hier und jetzt kommt Alain frei oder Maxi, die Leute, ja, deswegen sind wir da. Und das ist eigentlich eine sehr seltsame Entwicklung, weil du ja das andere immer noch im Kopf hast.
Ja, klar.
Du denkst immer noch dieses, keine Sau weiß eigentlich, was du gerade machst.
Und vor allem, du traust dem auch nicht.
Das sowieso.
Man nicht. Traut dem ja. Nicht, ne? Also ich war dann jetzt irgendwie, ich hatte jetzt auch irgendwie... Bochum und dann Borken und Wuppertal, ja, alle drei, also Wuppertal und Bochum waren voll und Borken war fast voll und ich so, ja, ich traue dem Braten nicht, irgendwie traue ich dem Braten
bis
nicht.
Bis du auf der
so.
Bühne stehst, vorher bist du die ganze Zeit so, da ist doch gar nichts.
Ja, irgendwas ist doch irgendwas da verkehrt ist. Und so und es ist halt so weird, ja, also weil du weißt halt auch in unserem Geschäft, du kannst morgen weg sein. Also, oder?
Nein.
Nein?
Nein, glaube ich nicht.
Okay.
Weil du bist auch nicht, in der Regel, heute vielleicht schon durch Social Media, du bist ja auch nicht auf einmal morgen da. Weil das finde ich eben, das guck mal, wenn du überlegst, wie lange wir das jetzt machen.
Ja.
Du fängst irgendwann an und sagst so, ey, ich will Leute zum Lachen bringen.
Mhm.
Und du baust das auf, es kommen mehr. Und es war doch so, jedes Jahr kommen mehr. Also in der Regel.
Mhm.
Und mehr und mehr und mehr. Und ich glaube... Schon, dass man natürlich vielleicht nicht mehr so gefragt ist, aber nicht von heute auf morgen.
Mhm.
Das wird dann auch einen Schritt wieder runtergehen und so. Weil das ist ja das Weirde für mich. Wie einfach irgendwann sagst du dir als Mensch, ich will jetzt Leute zum Lachen bringen.
Ja.
Und dann gehst du auf irgendeine Bühne und 10 Jahre später kommen da vielleicht 1000 Leute.
Ja.
Wie absurd.
Ja, ja, total.
Das ist so absurd. Irgendwann habe ich mir gesagt, weißt du was, ich mache das super gerne. Ja. Aber niemand da draußen wartet auf dich.
Ja,
keiner
niemand,
hat gesagt.
Niemand will dich sehen.
Keiner
braucht dich.
Ja.
Niemand, also das ist wirklich so die Suite. Man braucht uns wirklich zu 0, gar nichts.
Du hast
den
nutzlosen Beruf der Welt.
Völlig.
Du sagst einfach, hey, kennst du den?
Ja. Das ist der. Kennt ihr das auch?
Ja, genau.
Oder mein Lieblingsanfang. Letztens. Das ist mein Lieblingsanfang von jedem Bit, weil ich mir immer denke, ja scheiße, wie komme ich in die Geschichte rein? Letztens.
Ja, und irgendwann kommen dann ganz viele Leute, weil du letztens sagst.
Das ja, oder auch noch, auch gut, neulich.
Neulich,
das sind so die Worte, die ich irgendwie so entwickelt habe für
ich
mich.
Ich sage auch immer so, ist mir gerade passiert.
Ja.
Ist mir auch gerade passiert, ja.
Oder ist wirklich passiert.
Ich sage immer True Story.
Ist kein True Story ist schon wieder zu affektiert.
Aber ich finde tatsächlich, also ist ja auch bei dir so, ich kenne ja dein Zeug, es ist ja meistens eine True Story.
Es ist ja meistens eine True Story.
Hart bespitzt natürlich.
Ja, klar.
Und die ist nicht gestern passiert.
Und das ist ja so das Ding bei, zum Beispiel bei Adele, wenn die irgendwie so ihr Liebeslied da singt. Ja. Dann fragt keiner, ja, hast du denn wirklich Schluss gemacht oder hat dich die Trennung oder so. Aber bei uns ist das so, wenn man einen Witz einmal hört, bei uns fragen sich die Leute, ja, stimmt das denn alles? Und ist das so? Weil wir ja dann irgendwie diese emotionale Ebene nicht haben, wie bei Musik. Ja, Musik hörst du und du musst ja gar nicht auf den Text hören zum Teil. Es muss ja nur der Vibe
gut sein. Genau, der Vibe muss stimmen.
Genau, ja, ja. Und bei uns ist das ja, wir spalten ja viel schneller, weil wenn dir schon die Fresse von uns nicht gefällt, hast du schon ein Problem.
Ja, wirklich.
Du kannst dann nicht aufs Material gehen, du kannst nicht auf die Geschichten hören, weil dir der Typ einfach nicht passt.
Das ist so extrem. Ich finde, gerade am Anfang deiner Karriere merkst du es mehr, weil die Leute ja nicht wegen dir kommen, wie Sympathie wichtig ist.
Oh.
Wenn Leute dich nicht mögen, egal wie gut dein Zeug ist, nein, weil sie mögen dich nicht. Ich lache über niemanden, den ich nicht mag.
Und das Ding ist, die Deutschen mögen niemanden. Die Deutschen hassen alles generell und jeden. Die Deutschen sind, die haben ein Problem so, ja. Und du kennst es und ich kenn's auch. Ich habe immer die Künstler verachtet, die so bewusst sich eingeschleimt haben beim Publikum und so bewusst auf Sympathie.
Meinst du mich jetzt?
So ein bisschen, ja.
Ja, was heißt bewusst?
Guck mal, Moment. Ja, okay. Bei dir war es so. Du hast Sachen gemacht und hast einfach gemerkt so, okay, wenn ich das so mache, dann funktioniert das besser. Und hast du einfach dazugelernt. Es gibt ja wirklich Leute, die sich ja einfach komplett verbiegen, weil sie glauben, so komme ich wirklich gut an beim Publikum.
Ich glaube aber auch, und ich möchte das kurz loswerden, ich bin einfach ein sehr netter Kerl.
Das stimmt auch, ja.
Und zum Beispiel, ich habe mich nämlich früher immer daran gestört, ich hätte gerne, oh Gott, das klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, ich hätte gerne lustiger ausgesehen.
Ich weiß aber, was du meinst.
Ja, weißt du?
Ich weiß, was du meinst.
Weil das war am Anfang ein bisschen ein Kreuz, das ich tragen musste.
Ja, ja, weil
ich good so looking. Ein süßer Kerl.
Ja, ja, es sieht gut aus. Ja, klar. Und dann und ich meine, auf der Comedy-Bühne ist es halt schon immer hilfreich, wenn man einfach ein bisschen abgenutzt aussieht.
Natürlich.
Ja? Wenn man einfach ein bisschen fertig aussieht. So. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist auch alte Schule.
Schule, total.
Ich glaube so diese Zeit, wo du als Komiker irgendwie eine lustige Brille aufsetzen musst, die sind vorbei. Ich habe immer die große, ich bin zu normal. Ich bin irgendwie zu Durchschnitt, weißt du?
Ja, guck mal, wenn du das sagst, finde ich, ich finde, trifft's gut, normal. Ja. Aber andererseits finde ich auch, dafür triffst du ja auch viele. Weil weil viele denken, verstehe ich den Typen, der ist halt so, wie ich bin, weißt du? Weil bei mir Schweizer Geld, das sind nicht viele.
Süß, gibt ne? nicht viele gut aussehende Menschen, die mit mir connecten können.
Ja, ich weiß gar nicht, wie glücklich hier da draußen sein.
Nein, aber das war echt ein Problem für dich? Das war wirklich ein Kreuz für dich?
Ich habe das gemerkt. Guck mal, ich bin ja mit Chris in der Comedy groß geworden.
Ja.
Kristall. Und gerade so bei Shows, wo die Leute dich nicht kannten, und da haben wir auch offen drüber geredet, hat es Chris immer viel einfacher gehabt, weil ging auf die Bühne und Chris war früher noch pummeliger, hat erstmal so ein bisschen sein Doppelkinn so wirklich so bewegt einfach und so und so ein bisschen gelächelt und du hast gemerkt, die Leute haben schon gelacht.
Mhm.
Und dann kommst du hoch, ich habe Sport gemacht, weißt du so, und dann war erstmal gar kein Lacher. Also einfach so nur so, okay, ist es jetzt der Moderator oder macht der nur den Stuhl gerade weg und so?
Macht der den Stuhl gerade weg?
Das klingt so simpel und das klingt auch so, das klingt leicht arrogant, aber das ist das Ding, dass du merkst, okay, wenn jemand so ein bisschen, sagen wir, lustig aussieht, eben so ein knuffiger Typ ist wie ein Chris, hat er eher Sympathien gesammelt, während ich die durch meine Worte dann sammeln muss.
Ja, das finde ich interessant. Das finde ich total interessant, weil das war auch bei mir und Luke war das immer so.
Ja.
Luke war dann immer so der Showman
ja.
und ich habe halt alle gehasst. Ja?
Das ist natürlich auch
schwierig. Das war bei mir halt immer so. Also bei mir war Sympathie immer das Problem. Immer so, weil als Stand-Upper haben immer alle gesagt, dass ich gut bin, aber so Leute, die mich nicht kennen, die hatten immer Riesenprobleme mit mir, so unsympathisch oder arrogant und ich so, ich bin halt klüger als ihr.
Warum denken die das?
Was wollt ihr denn so? Aber das Ding ist so, Leute, die sich dann Backstage so unterhalten haben, haben dann irgendwie gesagt, so, boah, der Maxi ist eigentlich total entspannt und kann man gut reden.
Eben,
so.
Also ich finde, das ist ja auch bewusst oder unbewusst auch eine Bühnenart von dir. Du bist ja schon ein bisschen grumpy.
Ja.
Aber das feiere ich ja. Ich glaube, bei dir ist auch dieser Punkt, die Leute eben früher, heute ja auch nicht mehr, mussten das erst checken, dass du so drauf bist. Weißt du, es gibt ja viele Comedians, die sind dann halt so Bill Burr oder so, die haben ja eine Grundwut.
Aber ich glaube, worauf du hinaus willst, so, du gehst hoch und du checkst erstmal, dass du eine Wirkung auf Leute hast.
Genau.
Bevor du auf die Bühne gehst, denkst du ja gar nicht drüber nach, wie du rüberkommst oder so. Aber jetzt auf einmal wird das ein Thema. Auf einmal wird es ein Thema, wie kommst du an, was wird da gemacht und so und wie reagieren Leute auf dich. Und es ist ganz oft so, für die Sachen, für die du anfangs abgelehnt wirst, das sind oft eigentlich die Sachen, die dich dann unterscheiden später. Ja. Ja, also es sind dann die Sachen so.
Oder halt auch ganz cool sind.
Ja, oder ganz cool also oder so. Weißt du, so also ich meine, Serdar hat am Anfang alle zusammengeschrien, das fanden alle unmöglich. Und dann hat er irgendwann Leute gefunden, die ihn da auch, die ihn verstanden haben, die ihn kapiert haben. Und das ist es ja eigentlich, wonach man sucht, so Leute, die den Humor kapieren, den man da hat.
Genau, das hast du gut gesagt, weil ich finde nämlich, ist genau das, ich merke das in meinem Publikum, wirst du auch so sehen, du ziehst ja die Leute an, die den gleichen Humor teilen.
Exakt.
Also die mögen, wie du, was du für einen Humor hast.
Ja.
Und die feiern das auch und deswegen verstehe ich mich in der Regel immer gut mit meinem Publikum.
Ja.
Weil wir haben dann gleich Nummer. Wir lachen über den Scheiß, den ich lustig finde. Und ja, genau, du ziehst dann deine Leute. Und deswegen schadet es eben nicht, dass du ein bisschen speziell bist, weil sonst können die zu allen gehen.
Ja.
Und dann sagst du, nee, ich feiere den Humor.
Ja. Ja, aber trotzdem ist es dann für mich immer auch, oder es ist dann halt auch eine Sache, dass man dann oft vor Leuten tritt, die nicht zum eigenen Publikum gehören, die einen nicht so kennen. Deswegen ist da auch Berlin oft wichtig.
Ja.
So die Open Mics und so. Und das ist für mich so die Gefahr, die ich für Stand-Up sehe, dass alle nur noch so vor ihrer eigenen Crowd spielen und es sich nur noch so Blasen bilden und die, also ich meine, es gibt Comedians, die nur noch für ihr Publikum performen und das geht halt auch wegen Social Media, aber genau nur noch da bleiben. So, und das ist so für mich die Gefahr, dass weil der Stand-Up wird besser, wenn du Leute auch kriegen möchtest, die nicht dich schon kennen, die du erst überzeugen musst, so. Ja. Und ich habe gemerkt, dass mein Stand-Up für meine Leute besser geworden ist, ja, aber ich merke, dass wenn ich bei Till Reiners in der Happy Hour bin, ja, das ist schon, dass ich da mehr Arbeit investieren muss, wenn ich Leute, die mich zum ersten Mal sehen, dass ich die wieder catche, dass ich die begeister so. Und das ist immer eine Herausforderung.
Das Lustige ist ja sogar, dass ich eben finde, manchmal bei deiner eigenen Show ist es zu einfach, weil die Leute freuen sich so sehr auf dich.
Hm.
Also egal, was du sagst, es ist schon grundkomisch.
Nee, ich sehe das überhaupt nicht so.
Bei deiner eigenen Show?
Nee, sehe ich überhaupt nicht so.
Doch.
Ich bin bei meinen eigenen Shows immer angespannt, immer aufgeregt.
Ja, aber hast du nicht das Gefühl, du hast jetzt eine Crowd, die dich nicht kennt?
Mhm.
Oder deine Crowd?
Mhm.
Wo ist es einfacher?
Bei der Crowd, die mich nicht kennt.
Ach so, Quatsch.
Meine Crowd, die mich kennt, die hat sich meine Programme vorher angeguckt, die kennen mich, die wissen mich und die will ich begeistern. So, die feiern mich nicht grundlos, sondern die feiern so, ey, das ist richtig gut, was der macht. Ja,
sie wissen genau, sie wissen, was kommt.
Die haben eine Erfahrung. Nicht nur eine Erfahrung, die haben eine Erwartung. So. Und deswegen, dass Leute immer sagen, boah, von der eigenen Crowd ist es mega geil und so. Ja, natürlich freue ich mich, aber das ist dann für mich der Moment, wo du, also ich bin da angespannt, sage ich dir ganz ehrlich.
Ich verstehe das alles, ich bin auch angespannt, aber ich finde, weil das ist so, das sind eben Leute, die wegen dir da sind und das ist für mich zumindest immer einfacher.
Mhm.
Weil klar, die Leute haben ja viel Geld ausgegeben, die wollen jetzt Spaß haben. Da gehst du irgendwo auf den Open Mic, ich habe mal beim Comedy-Kollegen Support gemacht.
Ja.
Irgendwie, das war glaube ich noch vor Corona, Jamie wird's picky.
Ja, Jamie.
Das waren vielleicht 20 Leute im Publikum und ich wollte mir seine Show angucken, ich meinte, ich war so richtig so arrogant zu ihm, Jamie,
weil
ich so ein cooler Kerl bin, ich mache Opener für dich.
Ja, ja, viel Spaß beim Abkacken.
Der große Alle frei macht für dich Opener.
Vorbei.
Und ich gehe da hoch und mit dieser Selbstsicherheit, ich habe gerade Tag vorher selber vor hunderten Leuten gespielt, ich gehe da hoch und sage, ah Leute, das ist gleich eine geile Show, ich erzähle ein bisschen was und ich bin hart abgegangen.
Genau.
Weil ich glaube tatsächlich, diese Leute haben diese Arroganz gespürt, weil ich dachte, ja, jetzt zeige ich mal, was mal hier gelacht wird und so. Ich mache jetzt ein bisschen heiß und das meine ich damit. Wenn du das eine Publikum hast, ist aber so die Leute freuen sich so sehr auf dich, dass du so sofort diese Welle.
Ja.
Das meinte ich nur.
Und das ist gefährlich.
Das ist gefährlich.
Das ist gefährlich, weil man als Comedian dann einfach schlechter wird. Das ist meine feste Überzeugung. Man wird schlechter, wenn man nur vor Leuten spielt, die einen eh schon kennen und deswegen ist es immer wichtig für mich, vor Leuten aufzutreten, die einen nicht kennen. Ich hasse es jedes Mal, weil ich dann halt auch einfach immer zu spüren kriege, so, Nee, Maxi.
Nee. Du nicht.
Da sind deine Jokes zu insiderig in dem Moment. Oder du setzt da zu viel voraus und dann musst du wieder ans Reißbrett. Du musst wirklich nochmal reflektieren, so, okay, was will ich in der Nummer sagen? Was mache ich da? Was übersehe ich da? So. Und das sehe ich halt immer so das Problem bei Comedy, dass es einfach ab einem gewissen Level nur noch Personenkult ist.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Und nicht mehr wirklich, okay, wie sieht das Bit aus, Alter? Um was geht's jetzt hier? So. Und das ist einfach immer so eine Sache, weil zum Beispiel so Leute wie Bill Burr oder so, die unterhalten sich ständig über Bits, darüber reden die. Das ist, was die beschäftigt. Und ich habe jetzt zum Beispiel auf Amazon Prime habe ich das Solo von Nate Bargatze gesehen. Mhm. Das ist so ein Typ, der lebt in Texas, glaube ich. Hat Programme für Chris Rock geschrieben und so. Und wo ich mir denke, der Typ ist so gut, das sind so geile. Und vor allem, er macht so Bits, die nicht dirty sind. Also der sagt nicht fuck oder so, der ist sehr clean, ja. Und einfach geiler Alltags-Observationshumor. Und wo ich mir denke, so, boah, fuck, ey, wenn ich mal so gut wäre, ne? Also das denke ich mir oft. Also ich denke, ich fühle mich eigentlich, je erfolgreicher ich werde, umso schlechter empfinde ich mich, ja? Weil ich halt sehe, was geht, ja? Ich meine, ich habe Louis C.K. live gesehen, so. Da siehst du erstmal, was eigentlich so drin ist, ne? Und deswegen, ich finde das nicht... sich drauf freuen oder so, aber irgendwo denke ich mir so, keine Ahnung, ich liebe es zu sehr. Also ich bin dann da so, das ist mir viel zu wichtig, habe ich manchmal den Eindruck.
Also ich verstehe es vollkommen, weil ich bin immer wieder überrascht, wir hatten auch mal darüber geredet, wo ich so unzufrieden war von der Show, wo ich meinte, wegen einem Heckler. Und da haben mir ganz viele Leute geschrieben, so, hä, war doch voll die geile Show.
Genau.
Weil also ich kenne das von dir, ich kenne das von mir, wir lieben den Job so sehr. Also
ja.
Leute, jetzt bin ich wieder da draußen. Ja. Das ist diese große Leidenschaft. Deswegen, wenn ihr wüsstet, wie oft ich unzufrieden nach Shows bin.
Ja.
Also fast. Weil ich einfach denke, nee, das war nicht.
Ja.
Die Leute haben gerne, aber ich hinterfrage mich. Und ich bin ja immer auf mich sauer.
Total.
Und das war nicht richtig und so. Und weil man das einfach liebt. Das
weißt du was,
das
Alter?
Das Größte.
Und also ich gehe fast nach jeder Show gehe ich unzufrieden nach Hause.
Ja, es gibt
fast
nach jeder
Show
wirklich.
Gehe ich unzufrieden nach Hause ich und denke mir so, nein, das war nicht 100% von meiner Seite.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach so diese Unsicherheit, die man auch braucht, wenn man diesen Job auf einem hohen Level machen will. So. Aber dieses Ding so, sich wirklich selber, das hat mir auch nie an der frühen deutschen Comedy so gefallen, ne? Dass Kollegen sich so abfeiern, so richtig hinstellen, so, ja, ich bin der Geilste und so. Ich kenne mal den Satz von jemandem, der gesagt hat, Comedians sind die neuen Rockstars. Hab ich nie gefühlt. Ich hab mich nie als Rockstar. Ja. Ich bin Stand-Up-Comedian geworden, weil ich kein Rockstar bin.
Aber
definitiv.
Ich wollte eben gerade sagen, weil eigentlich, guck mal, sind wir ehrlich, Comedians sind meistens Leute, die ein bisschen scheitern. Also, guck mal, ich auch. Ich werde wahrgenommen als cooler Typ.
Ja.
Aber wenn ich mir im Leben zurückgucke, ich war trotzdem auch so nerdig. Ich habe mich nie ganz überall wohlgefühlt. Comedians sind in der Regel nicht die Rockstars.
Comedians sind so, sind eigentlich immer so ein bisschen die Verschrobenen.
Genau,
ein bisschen irgendwie. Die Neurotischen, ein bisschen so die Verkrampften.
Irgendwas
so.
Stimmt einfach mit denen.
Ja, weird.
Genau.
Und nur Comedians verstehen es, wie Comedians drauf sind.
Genau.
Und das ist so, keine Ahnung.
Deswegen ist es ist ja dieser ganz seltsame Widerspruch. Auf einmal jubeln dir da ganz viele Leute zu, aber man selber ist ja eben so ein bisschen verschroben.
Genau. Aber man tut das total ab.
Ja.
Stehen Leute, lachen, schreien, applaudieren und du selber so,
Genau, es ist so, es ist schon cool in dem Moment und du denkst auch so cool, aber ich habe eben immer mehr Mühe danach, dass ich mich eben weird benehme.
Ich habe da aber einen ganz guten Weg für mich gefunden, weil
Alkohol.
Nee, gar nicht. Problem ist, wenn Leute irgendwie dann klatschen oder applaudieren, es ist schon wichtig, auch für die Gesundheit, dass man lernt, dass man das auch einfach annimmt.
Ja, dass man auch einfach, auch super
dass
cool.
man das ja, ja. Dankeschön des Publikums, wenn man gute Arbeit gemacht hat, dass man dann sich dann auch hinstellt und sich bedankt, dass man den Abend zusammen hatte und dass man auch den Dank annimmt.
Ja.
Und ich habe da für mich so gefunden, weil dann applaudieren die mir und ich bin da so unsicher, ich kann das nicht annehmen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht so, nee, die applaudieren nicht mir, das Bild, was ich von mir in meinem Kopf habe, ja, das applaudieren die nicht, sondern die applaudieren die Leistung, den Abend, das Erlebnis und so. Und dann dachte ich mir, okay, das hat nichts mit mir zu tun.
Dann geht's,
ja. Dann kann ich es annehmen, dann geht's. Okay, also wenn ich mich da rausnehme aus dem Ganzen, dann, ich kann das nicht annehmen, weil ich bin ja nicht so. Und nee, Bullshit. Einfach nur Dankeschön und dann stellt man sich dahin und dann bedankt man sich.
Also für mich sind das immer so wie zwei Welten. Ich fühle mich unglaublich wohl auf der Bühne. Also ich könnte da so gefühlt ins Publikum springen. Also ich bin, weißt du, das ist mein Reich und
das
ist super.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wie?
Doch, da fühle ich mich richtig.
Nicht mal ansatzweise fühle ich mich wohl.
Aber danach zum Beispiel, wenn mich jemand im Zug anspricht, dann fühle ich mich immer so, mach ich das jetzt richtig? Ist es komisch? Soll ich ein Foto von ihm machen? Also weißt du, ich meine, das ist so, das ist für mich eher immer dieses Ding. Ich fühle mich dann so, ich bin da ein bisschen verschroben, weil ich nicht so, weil ich Introvertierte bin. Aber auf der Bühne doch, das ist meine Welt. Da könnte ich auch mit allen rumknutschen.
Würde ich niemals sagen.
Echt?
Also empfinde ich auch nicht so. Ich weiß, dass ich eine Null auf der Bühne bin. Ja,
aber das ist eine Vorstellung.
Das Ding ist, ich weiß, ich darf mir keine Gedanken über die Bühne machen. Auf der Bühne übernimmt irgendwas anderes. Irgendwas, was ich den ganzen Tag überlege ich mir, was könnte denn ein geiles Bit sein, was könnte eine Nummer sein. Und dann gehe ich auf die Bühne, im Wuppertal war das jetzt. Ja. Dann denke ich mir so, im Wuppertal, gut, wie fange ich heute an? Nee, so habe ich gestern schon angefangen, irgendwie was Frisches, irgendwie was Neues, ein cooler, neuer Anfang und so. Mir fällt nichts ein, scheiße. Ja, was willst du auch über Wuppertal erzählen? Mir fällt nichts ein, so. Und dann denke ich, aber ich kenne das mittlerweile. Ich weiß, ich bringe mich selber zur Verzweiflung. Mhm. Ja, und dann weiß ich, fuck it. Und dann gehe ich raus und sage, Wuppertal, der Friedhof der E-Scooter, weil die Batterien so schnell leer werden, weil Wuppertal so hügelig ist, ist jetzt hier nicht so funny im Podcast, aber an dem Abend war es ein Riesenlacher.
Ja.
Und dann in der Pause denke ich mir, du dummes Arschloch, Warum fällt es dir da ein? Warum? Und immer dieses drauf ankommen lassen müssen. Ey, mir ist es bei Gute Zeit ist mir das auch so aufgefallen wieder bei dem aktuellen Programm. Ich habe die Premiere und ich sehe diesen Premierentermin. Und nur damit ihr mal merkt, wie das für uns ist, wenn wir ein neues Programm schreiben. Wir geben so einen Kalender, da steht ein Termin drin. Mhm. Und dann sagen wir so, passt schon. Und dann zwei Tage vorher, oh shit. Ja? Und ich bin immer verzweifelt vor einem neuen Programm. Immer, ausschließlich. Ich bin unausstehlich. Meine Frau möchte das Haus verlassen. Ja? Ich habe ja auch mal angeboten, dass ich dann einfach vor einer Premiere im Hotel lebe. Weil es nicht auszuhalten ist. Weil ich so gnadenlos bin. Ich habe keine Ideen. Ich empfinde mich auch als dumm. Ich empfinde mich auch als leer. Und ich habe nichts zu sagen. Und dann sitze ich da in der Garderobe und Soundcheck, ja, alles gut und so, ja, und dann spielt man so mit, ne, aber innerlich ist man einfach komplett verzweifelt, verängstigt, so, und dann sagt man, ja, dann war's das halt jetzt. Und dann gehe ich auf die Bühne und auf einmal kommt's.
Yeah.
Auf einmal kommt's.
Schon lustig.
Und dann, das könnte ich doch machen. Das könnte ich doch machen. Und auf einmal sind diese Ideen da und ich finde das so schlimm, weil ich würde das gern einfach vorbereiten. Ich würde einfach gern, weil ich habe dann den Eindruck, es kann doch nicht immer sein, dass ich immer erst warten muss, bis ich auf der Bühne bin, bis ich irgendwie neue Sachen oder sowas habe, ja, sondern ich würde gern einfach vorher einfach mal was planen und schreiben und so und das bringt mich zur Verzweiflung, ehrlich. Mhm. Na, auf der Bühne ist es gut, ja, aber wirklich, es bringt mich echt zur Verzweiflung, wirklich.
Also Leute, ihr seht gerade, wie wir leiden eigentlich. Das wollten wir mit dieser Folge mal sagen. Wir leiden eigentlich. Ja. Jetzt haben wir uns auch ein bisschen so, finde ich, Luft gemacht. Tut auch gut ab und zu.
Ah ja, ich gucke mir gerade völlig entspannt deine Maulwurfhügel an.
Aber schön, oder? Dann die
35,
Sonne,
36, 37.
Aber ja, ich habe ihn nie gesehen.
Ja.
Weißt du, vielleicht ist das nur der Nachbar, der da so Hügel baut.
Hast du Hogwarts weitergespielt?
Ja, klar.
Und?
gut. Aber ich kam nicht so, ich war viel auf Tour. Ich habe ein bisschen weiter gespielt. Macht Spaß.
Was also, zockst du auf Tour gerade?
Auf Tour?
Gar nichts?
Nee, gar nicht.
Hast du ja nichts?
Nee, tatsächlich, nein. Aber irgendwie, ich finde auch, es geht so schnell alles. Man fährt dahin und dann spielt man, fährt man zurück. Und es war auch tatsächlich so, dass ich jetzt die letzten Tage ein bisschen tot war. Ich habe gemerkt, Leute, jetzt habe ich viel gespielt. Jetzt, jetzt habe ich ein paar Tage frei. Brauche ich jetzt auch.
Sag mal, bist du einer, der Hotel übernachtet oder fährt?
Ich fahre bis zu 4 Stunden fahre ich zurück.
4 Stunden fährst du zurück?
Ja, aber das ist Limit. Jetzt in Hamburg war 4 Stunden.
Du bist aus Hamburg noch am selben Abend zurückgefahren?
Aber das ist Limit, ja.
Ja, natürlich ist das Limit. Ja, was denkst du denn, du Vogel?
Ja, das ist wirklich so, wie ich dann sage. Komm, jetzt ist gut.
4 Stunden?
Ja, aber das ist ja die Ausnahme auch. Aber
also ich schaffe 2.
Aber weißt du, warum ich... 2? Nee, ja. 2 ist für mich, das ist immer... Weißt du, warum aber?
Ja.
Ich schlafe in Hotels nicht gut. Und das heißt, ob ich jetzt eine super beschissene Nacht habe oder ich habe halt eine lange Fahrt, aber danach schlafe ich wie ein Baby, dann entscheide ich mich für die Fahrt. Und ich komme damit gut klar. Ich höre dann irgendwie unseren Podcast. Nein, Quatsch, das mache ich nicht. Nee, aber tatsächlich ist das der einzige Moment, wo ich andere Podcasts höre, wenn ich im Auto bin. Und dann geht das, finde ich. Und weißt du, was ich gut kann? Im Auto arbeiten. Also im Kopf.
Ah, okay.
Ich gehe dann so Sachen durch und dann bin ich...
Das sind also immer diese Nummern Momente, oder?
Genau, Nummern.
Ja.
Du kennst du diesen Moment im Auto, wenn du im Auto fährst und denkst du so irgendwann so, oh ey, fuck, wo war ich die letzten 10 Minuten? Warum lebe ich noch? Weißt du, weil du bist so in deinen Gedanken, aber ich mache so ein bisschen im Kopf da meine Nummern und ja, es geht.
Ah ja, so dieses mentale Kino, dass du das so durchspinnst.
Ich bin schon konzentriert, aber so, das geht.
Ja, klar. Ja.
Aber ja, deswegen 4 Stunden.
Nee, ich verzweifle bei Fahrten.
Aber was meinst du, also fährst du lieber Auto oder lieber Zug? Weil ich für mich immer Auto.
Ich bin auch Autofahrer, muss ich ganz ehrlich
sagen. Ich war ja früher Zugfahrer, aber mittlerweile
Auto. Ja, aber das ist ja Horrorzug.
Horror.
Also die Bahn, ich weiß noch, ich habe mal so vor 5, 6 Jahren bin ich alles mit dem Zug gefahren, alles mit der Bahn. Kein Problem, ey, weil die Bahn kam. Und jetzt ist es halt wirklich so riskant geworden.
Ich finde, Bahngags sind auch so billig, aber es ist einfach so, wenn Bahn so ein Mensch wäre, es wäre so ein richtiges Arschloch.
Ja.
Der dich immer triezt, der dich ohne Grund schubst. Also ich finde einfach, ey, was läuft denn bei der
Bahn? Hat nie was zu essen.
Ja, es ist einfach wirklich, er nervt.
Aber kontrolliert dich.
Genau. Ja. Also Ausweis bitte. Ja, also ich hasse es, ja.
Vor allem auch wegen der Unzuverlässigkeit, ne? Wenn du irgendwie sagst, so, ja, es
wäre schon... Für uns ist das tödlich.
Du musst dann sagen, so, ja, ich müsste eigentlich schon so 16, 17 Uhr müsste ich eigentlich da sein, so. Ja. Und das kannst du aber nicht machen, weil die Bahn locker mal eine Stunde Verspätung hat. Dann hast du schon Stress.
Ja.
Und dann musst du einfach 6 Stunden Anreise einplanen, weil du einfach nach Hannover willst von Köln.
Ich bin früher immer gern kurz vor knapp auf die Bühne. Das kannst du vergessen.
Ja.
Kurz vor knapp. Also, weißt du, eine halbe Stunde vorher da sein? Nein, du musst wirklich dann.
Machst du jetzt kurz vor knapp?
Jetzt nicht mehr.
Was machst du jetzt?
Ja, jetzt mache ich 2 Stunden vor, weil ich aber auch Kamera und so aufstelle.
Ja.
Seither aber früher war bei mir immer, ich war so eine, also ich hatte schon 5 Minuten vorher.
Weil
ich dachte, ey Leute, ich brauche ein Mikro und Licht. Das ist euer Job und der Rest wird schon gehen.
Ja, geil. Also, ich bin tatsächlich auch immer früher da.
Ja.
Aber wenn mal alles eingespielt ist, wenn du die Leute kennst oder so, zum Beispiel München Schlachthof, ich bin um 7:55 ich am Parkplatz.
Genau,
Dann esse ich noch genüsslich mein Royal TS zu Ende und dann gehe ich mal um 7:58 gehe ich mal hoch.
Aber weißt du, was ich im Schlachthof in München immer so schlimm finde?
Da sind wir auch mit der Tour übrigens.
Stimmt.
Gut abgehangen, ja.
Und, Hammer. Die haben halt, also das Catering, du kannst was von denen bestellen und du. Ich bin halt in Bayern.
Ja, klar.
Wenn ich in Bayern bin, dann gibt es was Richtiges. Eine Haxe oder so. Und jedes Mal, wenn ich da bin, ich mache den Fehler, ich esse eine Haxe vorher. Und ich gehe einfach mit so einem.
Nee, Riesen. Kannst du nicht machen.
Nein, und ich muss immer aufstoßen. Aber meinst du, ich habe es einmal gelernt? Nein, jedes Mal gibt es vorher eine Haxe und dann gehe ich auf die Bühne.
Genau.
Ja, genau.
Das ist typisch, ne?
Ja.
Also, es ist wirklich so, ich mache auch manchmal den Fehler, dass ich mir vor der Bühne halb Gallien in den Magen reinhau. Ja, dass ich also wirklich einfach. Völlig überfressen und du merkst es auf der Bühne einfach.
Und du weißt es auch. Es ist nicht okay.
Das ist so geil, ne? Du weißt es und du machst es einfach.
Du machst es trotzdem. Ich bin schon so, ich werde dann wieder, aber komm, das wird schon.
Aber wir haben doch auch ein Gewinnspiel für unsere Tour gemacht.
Stimmt, hab ich ganz vergessen.
Ja, ich nicht.
Ich kann einfach sagen, ich sage jetzt nicht den ganzen Namen, vielleicht möchte die Dame das nicht, aber ich werde sie gleich anschreiben.
Mhm.
Corinna hat 2
Herzlichen Tickets Glückwunsch, Corinna!
Ihrer Wahl für unsere Podcast-Tour gewonnen. Gut abgegangen.
Da freuen wir uns.
Also Corinna, du hast es und für alle anderen heißt es, ey, letzten Karten sind noch da.
Ja.
Und das wird geil.
Ja, auf jeden Fall. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Ja, so,
wir erklären es immer wieder gerne. Wir machen Stand-up.
Ja, wir machen die erste.
Und danach machen wir Podcast.
Wir gehen hoch, dann werfen wir eine Münze, wer anfängt mit Stand-up, und dann machen wir Stand-up. Und dann machen wir in der zweiten Hälfte machen wir eine Folge.
Ja, und ich, weil mich hat kürzlich immer gefragt, ja, ob das dann auch aus dem Programm ist, weil die auch ins Programm geht und so. Und ich werde dann nichts aus dem Programm machen.
Ach, du dumme Sau, ehrlich?
Ja, ich werde da wirklich Sachen.
Ach, jetzt willst du hier den Druck aufbauen für mich?
Ja, wir müssen da richtig liefern, Max.
Ach, du willst hier den Druck jetzt aufbauen? Soll ich jetzt auch komplett neue 20 Minuten für die gut abgehangen Tour? Ja, so machen wir das. Ach, so meinst du, so sollen wir das machen?
Und weißt du, ich wollte einfach, du vorhin so die ganze Zeit deinen Druck erzählt hast.
Ich hasse dich so sehr.
Aber
ne?
Du weißt ja, wie es ist. Wenn es dann soweit ist, dann gehst du hoch und sagst,
da ist es. Arschlecken.
Und dann willst du sagen, danke, Alter, dass wir ein bisschen Druck gemacht haben.
Ja, gut, aber dann fängst du an. Dann sparen wir uns die Münze.
Nein. Wir machen wieder, wie immer, Münze werfen.
Ja gut, Münze werfen und neuen Shit, okay.
Nein, muss ja nicht alles neu sein.
Nein, doch, es muss alles neu sein, aber jetzt haben wir es gesagt. Jetzt ist die Erwartung und jetzt sitzen sie da alle, die Hängis.
Aber jetzt habe ich selber bei
mit ihren, alles mit ihren, neu. Mit ihren frisch, langsam gewebten Biberschalen sitzen sie dann da mit ihren Klemmbrettern und sagen so, na, das kenne ich aber schon. Und das kenne ich aber schon. Aber schön, das brauchen wir überhaupt nicht. Wenn ich auch nur einen mit einem Klemmbrett sitzen sehe bei der gut abgehangen Tour, ja, da wird aber ungemütlich.
Wie geht's dir denn sonst so?
Mir geht's richtig beschissen einfach.
Schön, gerade nachdem wir eine halbe Stunde schön geredet
haben. Ja, nee, also wenn du mich jetzt so konkret machst, mir geht's einfach richtig, ich bin richtig durch.
Ja.
Und meine Depression kickt hart einfach gerade.
Aus dem Nix raus einfach?
Einfach aus dem Nix, Alter, wirklich. Es ist so krass, es ist wie so ein Nebel und du kriegst nix hin. Es ist unfassbar.
In dem Moment jetzt auch gerade?
Jetzt, wo ich wieder dran denke, ja.
Ich bin ein guter Therapeut. Nee,
es ist schon durchgehend. Ja,
krass. Ja. Weil das ist eben auch sehr interessant, finde ich auch, wie man es hier halt nicht so anmerkt.
Ja.
Also ich meine, wir haben am Anfang natürlich auch schon ein bisschen gesprochen, wo du es schon ein bisschen erzählt hast. Aber so, man könnte ja meinen, ey, dir geht's super.
Ja, genau, weil ich, innerlich geht es mir komplett dreckig richtig beschissen so. Aber ich bin ja therapiert, so, ich weiß das ja zu nehmen und deswegen kann ich auch hier, ich kann hier meinen Podcast mit dir machen, ich kann hier zu dir kommen, ich kann fahren und so, aber Alter, ich struggle hart, wirklich, also ich kämpfe wirklich hart, Alter.
Ist das dann, ist es so schubmäßig, also denkst du, dass das jetzt zum Beispiel in 3 Tagen wieder weg ist dann?
Keine Ahnung, was
weg ist. Also weg meine ich auch zumindest anders.
Keine Ahnung, also sagen wir es mal so, es ist wie so, stell dir vor, du bist im Keller, aber dein Keller hat so 3 Stockwerke. Und das unterste Stockwerk ist einfach, ich will einfach nicht mehr leben und es muss aufhören.
Yeah.
Das 2. Stockwerk ist, boah, ich bin ziemlich abgefuckt. Und das 1. ist, ja gut, vielleicht wird morgen besser. Aber du bist halt immer noch im Keller. So,
und
ne?
Wo bist du gerade?
Keine Ahnung. Mir geht's einfach.
Shit, yeah.
Ja. Das ist wirklich so. Wir hatten heute einen Termin mit der Kleinen bei der Kita, so, wo wir uns das mal angeguckt haben und so. Und ich habe schon in der Kita gemerkt, so, oh, what the fuck, was ist los? Ist los, Alter? Kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen, so, ne? Und dann zu Hause bin ich dann einfach.
Einfach in ein Loch gefallen.
Scheiße, ja. Und es kommt aus dem Nix, es hat keinen Grund und so. Und es ist einfach wahnsinnig ermüdend und anstrengend, ja.
Ich habe jetzt damit die Stimmung gekillt.
Nein, null, gar nicht, wirklich. Gar nicht, null, überhaupt nicht.
Ich weiß ja, guck mal, wir kennen das auch schon ein bisschen. Ich weiß auch, wie dich nehmen. Also, man kann einen ja nur nehmen, indem man einfach, wie du sagst, weitermacht.
Ja, du, genau. Also, das ist, weißt du, solange du noch in der Lage bist, einfach weiterzumachen, ist alles cool.
Ja.
Das geht dann auch so. Aber weißt du, das Ding ist halt so, manchmal denke ich mir so, boah, wenn ich das einfach nicht hätte, wie viel besser könnte ich auf der Bühne sein, ja? Oder wie viel effektiver könnte ich in manchen Dingen sein? Wie mich
netter könntest du
sein. Wie ist dann einfach.
Ja, klar, verstehe ich. Also safe, also ich kriege das ja so nebenbei von dir immer mit und so. Ja. Und ich meine, das ist halt eine große Scheiße.
Oh, Wahnsinn,
das
wirklich.
Ist so, guck mal, es ist so ein schöner Tag, du kommst vorbei.
Ja.
Und ich habe ja auch gleich gemerkt, okay, wie geht's dir, Maxi und so? Und dann hast du mir ein bisschen erzählt. Und ich finde das Absurde ja eben, dieses Grundlose eigentlich.
Random
einfach
komplett
so.
Komplett random.
Ja.
Und wenn du auf, es gibt ja wirklich auch eine Auswirkung in der Krankheit, die dann komplett auf dein, also wo du da einfach nicht mehr lebensfähig bist. Also wo du wirklich so niedergeschlagen bist, so. Und ich bin ja immer noch auf so einem Niveau, wo ich funktionsfähig bin. Aber ja, ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt ausreize, ja, dann laufe ich Gefahr. Ja, das ist so.
Aber wie, was machst du? Machst du was dagegen oder machst du Sachen, die dir gut tun, dass du da bist?
Also das Ding ist halt einfach, wenn du in so einem Schub versuchst, dagegen anzuarbeiten, verschlimmerst es noch, weil dir geht es nicht sofort besser, dann verurteilst du dich wieder, dass es dir nicht besser geht. Es ist wirklich so, ich bin gerade auf See und ich habe harten Wellengang.
Ja, okay.
So, das trifft es medizinisch eigentlich überhaupt nicht. Ja, also es ist wirklich, aber es ist für mich so eine Metapher,
ja, die, mit der du
mit der ich jetzt gerade einfach so für mich sage, so, okay. Und vor allem, Allah, ist es so, ich muss mich nicht mega fühlen, um mit dir einen Podcast zu machen, weißt du? Verstehst du? Um Aufgaben.
Ich habe nur gerade überlegt, wie ich das nehmen soll. Ist das gut? Ist das schlecht?
Nein, ich kann mich an Absprachen halten.
Ja, okay.
Das meine ich.
Ja.
Ich muss nicht in Top-Laune sein, damit ich jetzt meine Verpflichtungen nachkomme. So.
Was ich ja so lustig finde, weil ich fand jetzt, zumindest ich habe es jetzt auch so wahrgenommen, auch schon die Stunden vorher, dass es ja sehr unterhaltsam war. Also weißt du, wir hatten ja viel Spaß.
Ja.
Oder habe nur ich Spaß gehabt und ich habe es nicht gemerkt, dass du gar keinen Spaß hast. Weißt du, ich meine? Also es war ja so, man hat gelacht, man hat einen Joke gemacht und trotzdem fühlst du dich kacke.
Ja.
Aber jetzt fühle ich mich auch schlecht.
Nein, doch, musst du nicht.
Denke ich mir so, ey, ich dachte, ich wäre so lustig, aber nee.
Nein, no, doch, es war ja auch unterhaltsam. Es ist lustig, aber du musst aber halt
der
auch
Nebel
einfach,
bleibt.
Du musst halt einfach sehen, es sind einfach gewisse. Also ich jetzt muss ich wieder so eine Metapher.
Ich habe auch eine Metapher. In diesem Seegang, wo du bist, ja?
Ja.
Ich bin wie so ein Delfin. Aber die Wellen bleiben halt trotzdem.
so ein happy so ein reicher Delfin.
Und ein sehr hübscher auch, weißt du?
Ja, genau. Ja, genau. Und das Ding, also ich weiß halt einfach so, zum Beispiel, mir geht's scheiße, aber ich nehme es nicht ernst, dass es mir scheiße geht.
Ja, okay, ja.
Ja? Und ich weiß, dass sich das irgendwie regulieren wird. Und aber es hat Phasen, wo es mich dann reißt. Ja, das passiert dann einfach.
Und wenn du jetzt so drin bist, also schweren deine Gedanken bei gewissen Themen und so, ist das das Problem auch?
Also das Ding ist, ich finde, es gibt einmal, für mich ist das so, ich kann über das gleiche Thema nachdenken, konstruktiv und unkonstruktiv.
Mhm.
Unkonstruktiv ist, es ist vorbei, es macht keinen Sinn, es ist eh schon zu spät.
Ja, ich kenne diese Gespräche.
Ja, und es macht keinen Sinn. Und jetzt ist, ich habe jetzt, nur für mich, meine Depression lässt die unkonstruktiven Gedanken konstruktiv aussehen.
Okay.
Ja. Verstehst du? Also, wenn, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber wenn du jetzt irgendwie sagst so, boah, ey, nee, das war richtig, das war kein guter Abend oder mein Auftritt, ja, okay, da muss ich hier noch ein bisschen machen, so. Und dann irgendwann Haken dran. Haken dran.
Ja, genau.
Und dann
das kann ich.
Weiter geht's. Ja. Weiter geht's. Nächster Abend steht vor der Tür. Ja. Man kann da wieder sein Bestes geben, so. Wenn ich konstruktiv bin, dann bin ich so. Ja, dann denke ich so, alles klar, okay, ja, hier zwei Punkte, weiß ich schon, alles klar. Abhaken, draus lernen, weiter geht's. In einem Schub denke ich mir so, ja, Maxi, du warst halt auch nie so gut. Ja, okay. Und du hast das auch, du hast einfach das Gefühl nicht, weißt du? Und dann fallen mir auch Leute ein, die gesagt haben, dass das stimmt, ja, und die scheiße zu mir waren und ich sitze dann da und denke mir, ja, das ist dann so. Ne? Und ich glaube das zu 100%. So.
Ja.
Und bin dann da völlig zu 1000% in dem Film drin. Und egal, wie viel ich dagegen mache, ich bin dann anfällig für sowas.
Mhm. Ja.
Du musst mal überlegen, Robin Williams hat sich das Leben genommen wegen der Scheiße. Weißt du? Und ich will das nicht vergleichen, aber es ist schon krass, so. Ne?
Ja, klar.
Wo ich dann wirklich, und ich merke dann nicht, dass ich gerade in einem Schub bin, wie jetzt, wo ich hier einfach sitze und ich das klar kommunizieren kann und dann können wir damit arbeiten und so, oder auch nicht und so, ist kein Problem. Aber wenn ich selber nicht merke, dass ich im Schub bin, dann wird's bitter.
Ja.
Dann wird's bitter.
Also ich kann dir nur aus meiner Erfahrung mit dir sagen, wie das auch ist für jemand, der außenstehend ist. Also ich bin ja da auch ein bisschen reingewachsen mit dir. Weil gerade am Anfang habe ich mir öfters auch bei Gesprächen gedacht, so, ja, aber ja, was ist denn los mit, also weißt du, ich dachte mir so, hä, was labert der? Ich meine, so eben diese sehr sinnfreien Gespräche von dir, sinnfrei meine ich eben so, dass für dich gar nichts mehr Sinn gegeben hat. Mhm. Das will ich so und alles. Und ich dachte mir so immer, boah, Bruder, übertreib doch nicht. Und erst mit der Zeit habe ich auch gelernt, das zu verstehen, dass du dann halt in dieser Krankheit drin bist. Mhm. Dass das dann so, weil wenn du das nicht hast, denkst du dir wirklich, ja, ey, was ist los mit dem? Also, weißt du, also, du denkst, ey, jetzt übertreib doch nicht. Mhm. Aber ja, es ist halt die Krankheit, die dann
so. Ja. Und man kriegt sein Umfeld dann auch so weit, dann nicht diskutieren, so, nicht überzeugen wollen, so, yeah, ne, weil das ist ja der erste Instinkt. Der erste Instinkt ist dann so, ja, nee, komm, das wird schon wieder oder so, sondern eigentlich du musst es dann lassen. Du musst dann Sachen so, nee, da fällt mir nichts zu ein gerade, yeah, so, ne, und dann managt man eigentlich nicht, man ist eigentlich ausgeliefert dem Ganzen. Und meiner Erfahrung nach, die Täler werden nicht mehr so tief, sie werden auch nicht mehr so lang, aber es kann schon, was dann scheiße ist, wenn Leute dann diese Krankheit nutzen, um dir Sachen auszudehnen, zu sagen, naja, du kannst es ja gar nicht wissen, du bist ja auch depressiv und so, du kannst ja gar nicht ahnen, wie das ist und so. Das habe ich auch schon mal erlebt, ne? Wo dir dann deine Selbstbestimmung abgesprochen wird. Mhm. So. Aber jemand, der gut mit der Krankheit leben kann, so, der ist eigentlich sehr selbstbestimmt, weil er sich dann damit auseinandersetzt und da, aber ja, es ist ein Weg, es ist so, ja.
Also quasi ein Weg, der irgendwie nie aufhört. Was du meinst?
Ja,
also,
weiß ich nicht.
Ja, also ich hoffe, dass er aufhört, klar. Aber es ist ja, ich meine, der begleite ich schon lange.
Ja.
Und eben, wie du sagst, es ist so wie, es wird so eine Tour machen, mal geht es ein bisschen wieder bergab, dann wieder.
Genau. Hoch. Und dann ist es stabiler, dann gibt es Phasen, da der ist überhaupt nicht existent. So. Ja. Und ja, es ist wirklich immer so ein Auf und Ab. Ne? Das ist so. Und auch. Und dann ist auch im Schub ist dann auch nichts anderes mehr möglich. Also das ist halt immer das Krasse so, ne? Aber wenn man dann irgendwo so erkennt, das wäre so für mich ein Rat, den ich irgendwie so geben würde, für sich selber definieren, wie sieht ein Schub aus? Wann merke ich für mich, wann ich drin bin?
Ja, ja, ja.
Und was fällt dann an und was ist, und dann sobald man das machen kann, so, ah, okay, alles klar, es sieht jetzt so aus, als ob jetzt alles vor die Hunde geht. Mhm. Aber ich kriege gerade von der Krankheit Dreck auf die Windschutzscheibe geworfen. Und deswegen sehe ich nicht klar. Deswegen kann ich gerade nicht drauf gucken. Und das alleine zu wissen, rettet mir so oft den Arsch.
Ja, ja.
Dass ich irgendwo sage so, boah, das lief richtig scheiße. Und dann denke ich mir so, nee, wart noch mal. Ja. Wart noch mal, wart noch mal ab. Ja. So, hol dir ein bisschen Feedback und so. Und vor, aber, und dann gibt es Phasen, da falle ich einfach rein. Aber das Ding ist, du bist konstant damit beschäftigt. Konstant. Ja.
Also auch wenn es dir gut geht.
Ja, wenn es dir gut geht.
Dann ist irgendwo im Hintergrund,
ja,
weißt du,
ja,
dass es lauert.
Ja.
Ja, okay, krass. Ja, ja, schön.
Wir können ja mal ein Game Review ankündigen. Mache ich aber gleich. Ich möchte noch eine Story vorlesen, weil das jetzt gerade wirklich gut passt.
Gut, dann erzähl du deine, vielleicht habe ich auch noch kurz für meine, ich habe auch was gekriegt.
Ja.
Dann mach du deine.
Ja, warte. Ich.
Weil deine passt ja, meintest du.
Genau, die passt. Ich suche gerade mal das Mailprogramm genau hier. Und zwar, Matthias hat uns geschrieben, eine kleine Geschichte. Hallo Maxi, hallo Allah. Mhm. Eigentlich bin ich nur Hörer eures Podcasts. Was heißt nur Hörer? Also damit erfüllst du doch dein Soll.
Ich wollte gerade sagen, gibt es da was anderes? Ja. Hast du eine Onlyfans-Seite, Maxi?
Und hätte niemals gedacht, ich würde euch schreiben. Aber manchmal ändern sich Dinge einfach von einem auf den anderen Moment drastisch. Ich bin tatsächlich Hörer der ersten Stunde, habe aber erst vor circa 6 Monaten wieder angefangen, sodass ich gerade knapp 5 Monate zurückhänge.
Okay, krass, wo ist er denn gerade?
Ja, aber da hat er einiges vor sich.
Ja.
Die Bumshausen Chronicles hat er aber dann schon erlebt, oder?
Ich glaube, die haben alles schon erlebt.
Warum schreibe ich euch? Nun, jetzt wird es paradox. Ich höre einen Podcast mit Genuss und Bewunderung. Eure Mischung trifft genau meinen Geschmack, triggert meinen Humor, berührt meine Seele und beflügelt mein Wissen und meinen Horizont. Er schreibt schon so, dass wir so in der Beziehung werden. Dann lobt er mich, dann lobt er dich. Dann noch ein, ich schaue auf zu Allah für seine positive Einstellung zum Leben, seinen unbändigen Glauben an das Gute und seine herzzerreißende Art, mit einem gesagten Satz einen beschissenen Moment verschwinden zu lassen.
Wow, ich bin gerade ein bisschen gerührt.
Wenn ich könnte, wäre ich gern ein Maxi frei.
Das werden doch alle gern.
Aber zurück, warum schreibe ich euch? Durch den Podcast, in dem ihr uns alle an eurem Leben, euren Ängsten, euren Erfolgen und dunkelsten Stunden teilhaben lässt, entsteht beim Hören jeder weiteren Folge das Gefühl bei mir, ich höre zwei alten Kumpels zu, mit denen ich gleich ein Bier trinken gehe und denen ich alles erzählen kann. Was alle immer mit ihrem Bier trinken gehen haben, ne? Können wir nicht einfach mal irgendwas anderes machen so? Aber Bier ist auch okay. Mir ist natürlich klar, dass ihr weder wisst, wer ich bin, noch dass wir irgendwie ein Bierchen trinken gehen, aber trotzdem empfinde ich das so. Deshalb erzähle ich euch nun diese kleine Geschichte. Meine beste Freundin leidet seit Jahren an schwersten Depressionen. Ich versuche sie so gut es mir möglich ist zu unterstützen. Daher bin ich auch sehr dankbar für dein Buch, Maxi. Ich habe es sofort gelesen, um besser zu verstehen und es hat mir geholfen zu verstehen. Intellektuell habe ich dann begriffen, was eine Depression bewirkt, wie schlimm sie sein muss. Emotional habe ich das natürlich nicht begreifen können. Leider war die Krankheit zu stark, sodass sich meine gute Freundin am 19. Februar 2023 nicht mehr konnte und ihrem Leben ein Ende gesetzt hat. Mitten in der Nacht, ganz alleine. Davor hat sie versucht, mich anzurufen, aber ich habe leider schon geschlafen. Ich fühle mich nicht wirklich gut. Vielleicht hätte ich verhindern können, vielleicht aber auch nicht. Nun fühle ich zum ersten Mal diese Leere, von der sie immer gesprochen hat. Es ist schrecklich und ich vermisse sie sehr. Und jetzt hilft mir Maxis Buch und euer Podcast, mit dem ich dienstags mit meinen Buddies ein Bierchen schlürfe.
Ja, krass. Ja, heftig.
Da weiß man auch kurz nicht, was man sagen soll.
Gar nicht. Hm. Also, ja, ich meine, es ist ja, weil wir jetzt auch die ganze Zeit so über deine Krankheit gesprochen haben, und ja auch mit viel Humor. Ja, und sowas berührt einen schon. Also mich trifft das schon.
Ja, ja, als ich es gelesen habe auch. Ja, also das hat mich schon...
Junger Mensch und ich finde tatsächlich auch, das ist auch irgendwie, wie er schreibt, hart für ihn.
Ja.
Weil der hat doch das Gefühl, er sagt es selber, habe ich genug getan? Weißt du?
Das ist immer so, das ist so scheiße.
Ja.
Weil, und man hat es ja auch im Gespräch dann auch so gemerkt, du hast es ja auch den Impuls so, man sagt, es geht einem schlecht mit der Krankheit und dann denkst du natürlich auch sofort so, ah nee, jetzt fühle ich mich auch ein bisschen schlecht. Man ist empathisch, man zeigt da Mitgefühl und empfindet das dann auch. Aber gerade bei so einer Sache und auch wenn es wirklich so ein klassisches Ding ist, Anruf, man ist nicht rangegangen. Ich will Folgendes sagen, wenn du gewusst hättest, was sie vorhat, du wärst rangegangen.
Ja.
Man muss ja sagen, dass sich selbst entleben so ein drastischer Schritt ist. Man hat das nicht in seinen Optionen, in seinem Kopf. Und das ist gut so, dass man das nicht in seinen Kopf hat und dass man darüber ständig nachdenkt und so. Und diese Gedanken hätte ich verhindern können. Das kann ich nachvollziehen. Das ist ja verständlich so. Aber das ist nicht die Zeit von Vorwürfen, ja, sondern das ist die Zeit, dass man den Menschen gedenkt, den man da verloren hat und trauert und nicht allzu sehr in die Vorwürfe gegenüber sich selber reingeht. Weil wenn man wirklich konkret etwas getan hätte können, man hätte es getan, so. Bin ich absolut überzeugt davon, weil die Menschen, die einem wichtig sind, die lässt man nicht einfach so leiden. So. Und deswegen, ich kann das natürlich zu 100% nachvollziehen, dass man das denkt und fühlt, so muss aber dann auch irgendwo der Punkt kommen, wo man sagt, gut, diesen Stiefel ziehe ich mir jetzt nicht mehr an.
Ich glaube, darfst du dir auch gar nicht anziehen.
Darfst du dir nicht anziehen.
Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was du tun könntest. Ja, ja, aber krass, ich finde, manchmal, wenn man sowas hört, da siehst du, wie einfach so Leute Rucksäcke zu tragen haben, die unglaublich schwer sind.
Ja, total. Und du siehst es den Leuten nicht an.
Ja.
Du siehst es den Leuten nicht an. Du weißt nicht, was in jemandem vorgeht. So. Ja. Und deswegen alles Gute, Matthias.
Ja.
Danke für die Mail.
Ich finde, ich würde das jetzt auch so belassen. In der
Frage. Ja?
Ja, ich finde doch. Ich finde da, weiß nicht, wenn ich jetzt wieder eine E-Mail vorlese und Spaß mache.
Ja, wirkt so abgehakt jetzt, dann, ne?
Genau.
Ja, verstehe ich.
Also nicht, dass es jetzt schlimmer ist. Und ich finde es cool, dass, weil der hat ja eine sehr persönliche Nachricht geschrieben und fand ich cool. Und deswegen finde ich, wir gehen mal so raus.
Dann gehen wir so raus. Ja. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und freuen uns auf die nächste Folge, nächsten Dienstag wieder am Start.
Tschüss.
Wiedersehen. Und dann machen wir es bei mir, weil ich habe auch Maulwurfhügel dann auch nächste Woche für dich.
Was meinst du,
das im Garten? Ist, ja?
Auch ein?
Nein, habe ich nicht. Das war ein Scherz. Ich wollte einen Joke zum Ende machen. Mein Gott.
Hast du das erst genommen?
Das ist scheißegal.
Ich habe gedacht, dass du schon gedrückt hast.
Nein, ich habe noch nicht gedrückt. Wir laufen noch.
Ja,
bis nächste Woche. Ciao.